Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir rein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Und du singst immer.
Ja, manchmal schon. Also manchmal überkommt es mich einfach. Da küsst mich die Muse, Musenfolge oder so. Oder jemand anders oder sonst irgendwas. Aber manchmal ergibt es sich einfach.
Manchmal ergibt sich einfach ein guter Gesang. Mhm. Passend zur heutigen Folge. Aber bevor wir zur heutigen Folge kommen, haben wir ein paar Kommentare. Genau. Leute wollten sich äußern zu verschiedenen Dingen.
Ja, und unter anderem zu einer Folge, die ein Jahr zurückliegt, nämlich die Attila-Folge, Folge Nummer 9, Attila and the Boys. Da hat sich Johannes auf unserer Blogseite gemeldet und gemeint, er hat sich immer gefragt, warum die Deutschen bei den Engländern die Hunnen sind und ist dann beim Nachrecherchieren auf die Hunnenrede von Wilhelm II. Gestoßen. Wo sich ja der gute letzte deutsche Kaiser wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat, wie er da in China anlässlich des Boxeraufstandes zu seinen deutschen Truppen gesagt hat, zur Aufmunterung, ihr müsst euch so verhalten gegenüber den chinesischen Aufständischen wie die Hunnen, damit sie vor euch Angst haben. Also,
da kommt das Klischee dann her.
Da kommt das Klischee dann her, genau.
Okay, unter anderem. Mhm. Heute schauen wir uns was Lustiges an. Was lustig. Ja, schon. Ja, ich bin schon. Ja. Also etwas, was wir noch gar nicht in der Hinsicht gehabt haben. Wir hatten zwar schon Kulte, verschiedene und sowieso griechische Mythen immer wieder, kommen, tauchen immer auf. Aber was wir noch nicht hatten, ist das Theater, Darling.
Ja, und Drama, dann, Baby, Drama.
Und da werden wir uns auch den Dionysos anschauen. Wir haben mal die Leute so gefragt auf unseren Social Media, was sie über ihn denken oder wenn sie über ihn nachdenken, woran sie denken. Und da hatten wir ein paar lustige Antworten. Zum Beispiel, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber auf unseren Stories. Ich glaube, das ist ein Zitat. Es ist eine Referenz zu irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, wozu, aber ich fand es lustig. Da hat uns jemand geantwortet, my body is a tempo, but it's a tempo of Dionysus. Cheers! Und das fand ich nett. Sam, danke für die kleine Aufheiterung, ja, an solchen grauen Tagen.
Ja, die man manchmal wirklich nur mit dionysischen Gedanken ein bisschen versüßen sich kann.
Ja, da kommt Farbe ins Leben.
Rot oder weiß?
Rosé.
Rosé. Schilcher.
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 Kann man auch lassen, ja.
Für die weststeirischen Konnoisseure und Konnoisseurinnen. Das Lustige an Dionysos ist ja, dass er eigentlich einer der ältesten Götter ist im griechischen Raum, den wir auch namentlich kennen, weil wir kennen ihn schon von Linear B-Tafeln aus Kreta aus dem 13. Jahrhundert vor, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange. Und da hieß er noch Divonuso.
Jesus.
Aber aus dem entwickelt sich dann später Dionysos. Und in dem Kontext wird er schon ein bisschen mit Wein assoziiert. Also es kommt schon sehr früh dieser Konnex mit den Trauben und der Weinherstellung und so weiter. Und aus seinem Namen, der möglicherweise Sohn des Zeus heißt.
Also doch.
Also man ist sich nicht ganz sicher, aber es gibt diese Theorie. Da lässt sich ja dann später auch das klassische lateinische Deus abwandeln oder auch der germanische Name Tyr kommt von diesem Dio.
Ah ja, wirklich?
Also das Dio wirklich und Nysos.
Ah.
Also Dio ist praktisch die älteste Form für den Namen Zeus. Das heißt, er hat den ältesten, obersten Gott bei sich im Namen zusätzlich.
Deshalb hat er auch so viel Selbstbewusstsein.
Ja, und weil er eine Sonderstellung hat, weil er ist der einzige der jetzt nicht ganz herkömmlichen griechischen Götter, der eine sterbliche Mutter hat und aber sofort göttlich wird. Alle anderen müssen sich ihren Platz erst so einigermaßen erkämpfen, aber er hat dieses Problem nicht. Aber das kommt vielleicht auch daher, dass seine Geburt schon einmal was sehr Eigenes ist.
So seltsam. Aber da ist er nicht allein. Die Geburten der griechischen Götter da, die Köpfe und die Muscheln und die Extremitäten und was weiß ich alles.
Ja, bei ihm ist es eine Extremität, weil seine Mutter war die thebanische Prinzessin Semele und Zeus hat sich in sie verliebt und ist mit ihr ins Bett gegangen. Und wie Hera das wieder mal spitz gekriegt hat, dass ihr der gute Göttergatte im wahrsten Sinne untreu wird, ist sie in der Gestalt der Amme, der Semele, zu ihr gegangen und hat gesagt, du, das ist nicht der Zeus, das ist wer anders. Weil wenn er wirklich der oberste Gott wird, dann würde er ja sich dir in seiner richtigen Form zeigen. Also du musst ihn fragen, weil es kann ja irgendein Betrüger sein. Und die Semele im 6. Monat schwanger, denkt sie, also wenn das wirklich ein Betrüger ist, also ich hätte schon gern den richtigen Vater für mein Kind. Und beim nächsten Treffen sagt sie zum Zeus, du, ich möchte schon in der richtigen Gestalt sein. Und Zeus so, ist vielleicht keine gute Idee. Und sie, nein, ich will es sehen. Also nehme ich auf meine Kappe und ja, okay. Und verwandelt sich in den Blitz, schlagt in den Palast ein und
alles.
Sie verbrennt und der Palast verbrennt. Aber im Sterben gebiert sie noch den Dionysos.
Ah.
Der ist allerdings 6 Monate alt und das ist ein ziemliches Frühchen. Und Zeus kriegt da Hilfe von einem anderen Sohn, nämlich vom Hermes, vom Götterboten.
Mhm.
Der schnappt sich den Kleinen und geht dann, oder fliegt vielmehr, mit dem Papa und mit dem kleinen Sohn, wahrscheinlich bereits auf dem Berg Nysa, wo dann die Nymphen auch sitzen, und näht dem Dionysos in den Oberschenkel des Zeus ein.
Mhm.
Und Zeus trägt ihn aus ein paar Monate. Und dann kommt es zur Geburt aus dem Oberschenkel. Die Schenkelgeburt.
Die Schenkelgeburt, die berühmte. Den Teil davor habe ich nicht gekannt, aber den Schenkel schon. Also in dem Fall ist der einzige Fall, wo ein Paar sagen kann, wir sind schwanger.
Ja, genau. Genau. Wobei, die Mama hat da nicht mehr gelebt. Also
nein,
die konnte das leider nicht
sagen.
Sie war.
Und dann, aber wobei, sie haben sich geteilt.
Ich frage mich dann immer, wie groß der Schenkel vom armen Zeus wirklich gewesen ist, wenn der den ganzen Dionysos drin gehabt hat.
Vor allem sehr, ich stelle sie mir alle, weil die ganzen Gemälde stellen sie immer sehr muskelreich dar.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie viel ein Muskel wirklich, ob sowas austragen kann.
Also er hat dann keinen Muskelkater gehabt, sondern einen Dionysos-Kater, mit dem er immer das Wetter hat. Jedenfalls, der Dionysos ist jetzt 2-mal geboren, das hast du auch bei keinem anderen griechischen Gott.
So gesehen, ja, stimmt. Mhm.
Und Hermes nimmt den Kleinen dann und um ihn vor der Hera zu verstecken, bringt ihn zu diesen Nymphen von Nysa, die ihn aufziehen. Und es geht auch die Legende, dass er dort am Berg Nysa, wo man nicht genau weiß, wo der liegt, es gibt verschiedene Varianten, er könnte irgendwo in Anatolien liegen, er könnte auch im vorderen Orient liegen, also irgendwo im syrischen Raum, er könnte in Ägypten liegen, es gibt da verschiedene Orte, die sich als Nysa identifizieren.
Okay.
Dort soll er auch, wie er herangewachsen ist, auf die Idee gekommen sein, dass man eine Traube, eine Weintraube pressen kann und dann Wein rauskriegt. Ist eine gute Geschichte, aber auf alle Fälle, was wirklich passiert ist, dass er als Entdecker des Weinanbaus gilt und seine große Gabe an die Menschheit ist der Weinanbau.
Alles klar, so wie bei der Athene die Oliven.
Wie bei der Athene die Oliven, wie beim Prometheus vorher noch das Feuer. Und er zieht eben durch die Länder und bringt den Leuten direkt seinen Weinanbau und hat bei sich im Gefolge die Mänaden, die Satyren. Das heißt, es ist ein relativ lauter, fröhlicher Umzug, der da immer herumzieht.
Mhm.
Ziemlich besoffen.
Mhm.
Und von Stadt zu Stadt, von Land zu Land zieht. Was natürlich den Herrschern nicht immer passt.
Ist klar, weil sie wollen Disziplin unter der Bevölkerung. Und wenn jetzt da zu viel Wein dazwischen
kommt. Wenn da zu viel Wein da kommt mit einem jungen Fashion-Burschen, der da irgendwelche liederlichen Weiber mit sich herumführt, die ständig tanzen, lachen und singen.
Deshalb hast du gesungen am Anfang von der Folge.
Genau.
Oh, jetzt macht es noch mehr Sinn.
Genau.
Okay.
Es gibt da nämlich unter anderem den König Lykurg, der sitzt irgendwo in Thrakien und der verfolgt den Dionysos und sein Gefolge und er wehrt den Großteil seines Gefolges ein und vertreibt den Dionysos. Und Dionysos muss flüchten und flüchtet sich ins Meer. Und wird dort von der Meeresgöttin Thetis aufgenommen. Und die kennst vielleicht noch.
Die kenne ich, ja.
Also die Mama des Achill. Mhm. Und deshalb hat er so ein gutes Verhältnis zu ihr und deshalb ist er auch bei der Hochzeit von ihr und dem Peleus zugegen und deshalb ist er auch auf dieser François-Vase, wo wir eine eigene Folge hatten, zu sehen, wo er diese riesige Amphora schultert.
Das und war die Hochzeit.
Genau, wo er den Wein mitbringt zur Feier.
Natürlich, das beste Mitbringsel. Er war der Erste, der zu einer Party einen Wein mitgebracht hat.
Ja.
Und seitdem machen wir es alle.
Genau. Die Geschichte mit Lycurg geht dann für Lycurg tragisch aus, weil er hat doch einen Gott beleidigt. Und Dionysos schlägt Lycurg mit Wahnsinn. Daraufhin bringt er seine ganze Familie um. Und es kommt auch zu einer großen Dürre in Thrakien. Und die Bevölkerung, der taugt es gar nicht. Und die bringen ihren eigenen König um, indem sie ihn von Pferden auseinanderreißen lassen. Hm. Und daraufhin wird es wieder fruchtbar in Thrakien.
Hm, okay.
Da kommt etwas ins Spiel, was beim Dionysos auch in den ganzen Kult reinkommt. Einerseits diese Fröhlichkeit und das Feiern. Aber es kommt auch der Wahnsinn. Und die Raserei. Mhm. Und es ist immer wieder drinnen, dass gesagt wird, wenn zum Beispiel vom Gefolge von ihm die Mänaden, dass die rasend vor Zorn zum Beispiel den Orpheus auseinanderreißen.
Mhm.
Weil er einfach nur diese tragischen Lieder singt, weil er die Eurydike jetzt verloren hat endgültig. Mhm. Und die Mänaden gehen um, singen was Fröhliches. Ja, nein, okay, Kopf abreißen. Oder auch Dionysos, der mit seinem Gefolge nach Theben kommt, also in die Stadt seiner Mutter. Und von deren Nachfahren und beziehungsweise Geschwistern auch, auch sehr schief angeschaut wird, weil der König Proteus dort ein sehr, wie soll man sagen, auch aufs Rechte schauende und eigentlich eher ein sehr verzopfter Herrscher ist, der alles nur will, dass alles komplett korrekt abgeht.
Und das ist genau das Gegenteil, was der Dionysos repräsentiert.
Genau, also der Dionysos, der das Lockere repräsentiert und der Proteus, der das Gegenteil repräsentiert. Und Dionysos schlägt alle Frauen in Theben mit Wahnsinn und führt sie dann auf den Berg Kithairon, wo es große Feste gibt.
Mhm.
Und den Proteus überredet er dann, dass er in Gestalt einer Frau oder verkleidet als eine Frau dorthin auch geht, damit er sich die Feste anschaut, weil es heißt, sie haben da Unzucht mit Satyren und mit Tieren und sonst was. Und er will das selbst sehen. Mhm. Und es ist auch unter anderem seine eigene Mutter dort.
Oh je. Das will man nicht sehen.
Das will man nicht sehen. Und die Geschichte ist die, die im Drama Die Bacchen
von Euripides, das ist die Geschichte,
behandelt wird.
Mhm.
Und das endet ja für Proteus auch tragisch, weil er kommt hin und die Frauen erkennen sofort, dass er ein Mann ist.
Mhm.
Beziehungsweise sie glauben, er ist ein wildes Tier.
Kein gutes Drag.
Und zerreißen ihn.
Aha.
Bei lebendigem Leib. Und das gibt es in sehr vielen Darstellungen, wo man sieht, also sie ziehen an ihm, an seinen Gliedern.
Ja.
Und das heißt auch, dass seine Mutter ihm den Kopf abgerissen hat und dann am nächsten Tag noch in ihrem Rausch auf einem Stab den Kopf in die Stadt runtergetragen hat, weil sie gedacht hat, das ist ein wilder Löwe.
Wow.
Also
das ist eskaliert.
Das ist komplett eskaliert.
Das heißt, die erste Stufe ist Fröhlichkeit irgendwie, dann mit dem Wein Trunkenheit und dann irgendwann wird es so ekstasisch bei ihm vom Symbolischen her, dass es schon fast Wahnsinn und ein bisschen Delusion ist, oder?
Auf was die Geschichte hinausläuft, ist, dass Dionysos am nächsten Tag dann sich in der Stadt Theben zeigt. Die Frauen sind inzwischen wieder normal und der einen sagt, passt auf. Ihr könnt nicht so ekstatisch sein, dass ihr alles vergesst. Ihr könnt aber auch nicht so verzopft sein, wie es der Proteus war. Ihr müsst das richtige Maß finden. Weil nur die kompletten Extreme, das können nur die Götter. Ihr müsst das Mittelmaß finden als Menschen. Das ist praktisch das, was man aus der Geschichte mitnehmen sollte. Man sollte das richtige Maß finden, weil beides nicht richtig.
Die Tragödien mit ihrer Moral wieder am Ende.
Die Tragödien mit ihrer Moral, genau.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass der Dionysos mit dem Theater der Tragödien und Komödien und so in Verbindung gesetzt wird? Weil ich verstehe, okay, der Wein und die Fröhliche und die Feiern und irgendwie ist dann das Theater dazu gekommen.
Es heißt, dass das Theater sich aus einem göttlichen Hymnus für den Dionysos entwickelt hat, aus dem Dithyrambus, der als Chorgesang zu Dionysos Feiern vorgetragen worden ist. Das Theater am Anfang ist ja ein Chortheater. Es entwickeln sich ja erst mit der Zeit die einzelnen Schauspieler raus.
Mhm.
Das kennen wir im modernen Theater ja überhaupt nicht mehr. Da gibt es den Chor fast nicht mehr.
Wenn dann vielleicht noch im Musical-Kontext, wo die
Oder im Opernkontext hast du es auch.
Aber im Theater,
im Theater so ist nicht mehr. Da ist es weggekommen. Und ich habe vor kurzem ein Feature über einen deutschen Regisseur gehört, Bühnenregisseur, der in den 70er Jahren wieder damit angefangen hat, einen Chor einzuführen und das als komplette Revolution gegolten hat. Und der hat sehr viel von Elfriede Jelinek zum Beispiel gemacht.
Spannend.
Und bei Jelinek hast du ja auch wieder den Chor drinnen. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb sie den Nobelpreis gekriegt hat für Literatur, weil sie diese Chorstimmen auch in ihren Büchern drinnen hat.
Eine kleine österreichische Renaissance.
Ein bisschen. Aber eben aus einem göttlichen Lobgesang auf Dionysos entwickelt sich das Theater. Und dieser Lobgesang, das ist ja nicht nur ein Gesang, sondern das ist auch in Verbindung mit Tanz. Theater kommt sehr stark aus dem Tanzbereich. Und in der frühen religiösen Praxis kann man überhaupt sagen, wenn man tanzt, ist das religiöse Verehrung, ist es ein religiöser Gottesdienst. Und es beginnt damit, dass eben um einen Altar herum getanzt und aufgeführt wird. Das Ganze beginnt im 6. Jahrhundert vor ungefähr in Athen und fängt auf der Agora an, also auf dem Marktplatz. Da gibt es noch keinen Theaterbau. Man hat aber so Holzgerüste, die man für das Publikum aufbaut, damit das Publikum so in mehreren Etagen sich das anschauen kann. Wir haben das ja auch später dann bei den Römern. Für die Gladiatorenkämpfe gibt es ja zum Beispiel auch zuerst diese Arenen, die aus Holz gebaut werden und dann erst später die Steingebäude. Mhm. Für die Griechen oder vor allem für Athen, das als Zentrum des Theaters eigentlich gilt, bedeutet das, dass man aus den Spielen, unter Anführungszeichen Tänzen, Gesängen für Dionysos und den Geschichten, die dabei erzählt werden, dann zu den Theatergeschichten kommt. Also zu den Tragödien zuerst und dann später zu den Komödien, aber auch zu der dritten Kategorie, den Satyrspielen, zu diesen zotigen Spielen eigentlich.
Okay, gut. Das heißt, es hat mit Ritualen angefangen, so wie wir das kennen, und mit Tänzen. Und aus diesen Tänzen wurden Stories und Geschichten und die Geschichten wurden dann mit dem Theater erzählt.
Genau.
Und das war alles dem Dionysos gewidmet.
Also wenn es eine Gottheit gibt, die mit dem Theater zu verbinden ist, ist es Dionysos. Mhm. Etwas, was relativ lang in der Forschung nicht so richtig anerkannt worden ist, dass es auch für die Tragödie gilt. Sie haben immer nur gesagt, na, Komödie sicher und Satyrspiel, aber es ist genauso Tragödie, weil auch die Themen in den Tragödien sehr stark mit Dionysos zusammenhängen. Immer wieder diese Raserei, die Bestrafungen für solche Sachen. Also wie man auch schon aus dem Mythos mit dem Dionysos mitkriegt, das ist sehr stark mit ihm in Verbindung. Und was natürlich mit Schauspiel auch stark in Verbindung steht, sind Masken, die immer wieder auch vorkommen. Masken für die Schauspieler, aber auch Masken als Ausdrucksform und Erscheinungsform des Gottes selbst. Also es gibt diese Pfähle unter Anführungszeichen oder Bäume, wo einfach eine Maske des Gottes hängt. Und es gibt immer wieder Darstellungen, dass dann Mänaden zum Beispiel rundherum tanzen, dann weiß man, das ist eine Anbetung des Gottes. Und das ist dann natürlich für die Schauspieler auch sehr wichtig, weil die im Theater in der ersten Zeit zuerst einmal repräsentieren diese Masken nur ein Geschlecht oder ein Alter. Es dürfen ja nur Männer Schauspieler sein.
Mhm.
Das heißt, die müssen auch die Frauenrollen spielen. Und es gibt in der griechischen Tragödie oder auch in der Komödie sehr, sehr viele Frauenrollen. Denkt man nur an die Antigone oder an die Medea.
Ziemlich bekannt sind, dass es so, wenn man an griechisches Theater denkt, dann denkt man vor allem daran.
Genau, und das sind die Geschichten, die wirklich auch jeder kennt, der selbst nichts mit griechischer Mythologie am Hut hat.
Ja, weil sie auch immer wieder erzählt werden. Also
immer wieder auch auf neue Arten, zum Beispiel von Christa Wolf, das Buch über Medea.
Richtig, ja.
Aber eben diese Masken müssen das ausdrücken, ist das jetzt ein Mann, eine Frau, ist das jemand Altes oder jemand Junges? Und dieses Klischee, was wir dann später mit den Renaissance-Masken haben oder Barockmasken, wo die Rolle auch das ist, das kommt ist erst später. Das kommt nicht in der Frühzeit des Griechischen.
Aha.
Aber diese Masken bewirken auch eine Verwandlung des Schauspielers.
Eine sehr wirkungsvolle und sofortige.
Und man kann sagen, dass zur Ikonografie des Dionysos eben auch diese Theatermasken dazugehören.
Mhm. Und dieses, was man kennt, dieses die fröhliche und die traurige.
Auch. Das kommt oder auch generell mit. Auch Masken überhaupt.
Aha.
Also Masken, egal, also männliche Masken halt, die bärtig sind am Anfang vor allem.
Ja.
Weil bei Dionysos ist lustig in seiner Ikonografie, der wird nämlich jünger mit der Zeit. Dionysos ist am Anfang der bärtige, erwachsene Gott. Und im 5. Jahrhundert wird er dann jugendlich, kriegt lange Haare
Okay.
und hat keinen Bart mehr. Was darauf zurückzuführen ist, nimmt man an, dass er verweiblicht dargestellt wird, weil Frauen sehr häufig seine Anhängerinnen sind, häufiger als in anderen Kulten. Und man möchte eben zeigen, dass der Gott auch verweiblicht wird. Ein bisschen negative Konnotation eigentlich hat für diese männliche Gesellschaft, aber es tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch.
Nein. Ich habe mir gedacht, bevor du die Erklärung hattest, okay, unverantwortungsvoll vielleicht, weil Alkoholiker oder ich weiß auch nicht genau.
Nein,
Oder.
nein, nein. Darstellung von Betrunkenen ist sowieso verpönt in griechischer Zeit, egal ob Männer oder Frauen. Da gibt es nur diese hellenistische Statue der trunkenen Alten, das als Genrebild, das ist eine ganz seltene Geschichte. Und sonst hast du hin und wieder irgendwelche Besoffenen auf Vasen drauf, die irgendwo hinkotzen oder so oder sich festhalten. Da gibt es ein paar Geschichten.
Okay.
Das führt zu dem Punkt, wie man Dionysos sonst erkennt, wenn er keine Inschrift bei sich hat.
Die Trauben, sage ich jetzt mal.
Die Weintrauben auf alle Fälle, beziehungsweise Weinranken, der Efeukranz,
Ah, ja.
der Thyrsosstab, das ist was ganz was Lustiges. Das ist ein langer Stängel eines Riesenfenchels. Riesenfenchel können 1 bis 3 Meter lang werden. Das sind relativ stabile Stecken, die hohl sind. Und auf diesem Stecken oben sitzt ein Pinienzapfen. Pinienzapfen ist Symbol für die Ewigkeit. Oh, weil auch der Dionysos eine Unterweltsfunktion hat. Die Eingeweihten in seinen Kult können nämlich auf eine Wiedergeburt hoffen. Das ist etwas, was ihn sehr beliebt macht in den Mysterienreligionen.
Ach, er hat nicht nur die Partys und den guten Wein und die
Er hat auch das
Fröhlichkeit, er
Leben
hat auch das
danach,
Leben
dem Tod.
danach. Win-win-win-Situation.
Komplett, komplett. Und du kannst als Frau problemlos mitmachen.
Ja.
Und als Verheiratete hast du sogar noch bessere Rechte als die unverheirateten Frauen.
Schau.
Man kennt ihn auch, weil er einen Kantaros als Weinbecher bei sich hat, weil er eine Nebris trägt. Das können auch seine Begleiterinnen tragen. Eine Nebris ist ein Fell eines Hirschkalbs. Und er kann auch manchmal ein Pantherfell tragen. Und die Begleiter sind eben wilde Tiere in den meisten Fällen, wie zum Beispiel Panther oder auch die Mänaden, diese
Die
Frauen, die dadurch
Nymphen?
gekennzeichnet sind.
Nein.
Na, das sind keine
Es
Nymphen.
sind keine
Die
Nymphen.
Mänaden sind sterbliche Frauen, die einfach sein Gefolge sind,
Ah.
die dadurch gekennzeichnet sind in der Darstellung, dass sie offenes Haar haben, meist geöffnete Münder, weil sie singen oder lärmen, Musikinstrumente haben, zum Beispiel Klappern, ein bisschen kastagnettenartige Dinger, oder dass sie Tanzschritte zeigen. Und dann gibt es noch die Satyren natürlich
Genau,
und die
ja.
Silene. Die sind meistens oder in Begleitung
Okay.
auch noch dabei. Also es gibt da sehr viele Varianten, wie man ihn erkennen kann,
Ja.
wenn man so eine Darstellung von ihm sieht und er keine Beischrift hat. Und Dionysos ist einer der wenigen Götter, die auch als Kind gezeigt werden.
Ah, wegen dem
Erstens
Oberschenkel.
wegen dem Oberschenkel einmal. Da gibt es eine griechische Vase, wo sitzt der Zeus ziemlich erschrocken und aus seinem Oberschenkel schaut der halbe Dionysos raus.
Ich wäre auch erschrocken, ja.
So, was kommt denn da raus?
Ich würde mich auch kurz fürchten.
Und dann gibt es diese Statue des Hermes des Praxiteles, die datiert um 330 vor, wo Hermes auf dem Weg ist zu den Nymphen von Nysa und den kleinen Dionysos am Arm hat. Und er
Oh.
macht gerade eine Pause und es ist zwar relativ viel von den Armen abgebrochen, aber man nimmt davon an, dass Dionysos auf dem Arm des Hermes nach Weintrauben greift, die ihm dieser hinhält.
Das kann sein,
Das kann sehr
weil
leicht
er da
sein.
das erste Mal drauf kommt, dass Trauben richtig fein sind.
Also, jetzt essen, mag jetzt
Aha,
essen.
aha.
Weil ich vorher schon die Raserei einmal erwähnt habe, die mit dem Wahnsinn zusammenhängt, den der Dionysos immer wieder seinen Verehrerinnen, Verehrern bringt
Ja,
oder
ja.
gefragt oder ungefragt. Dass er der rasende Gott ist, das steht auch schon bei Homer in der Ilias.
Okay.
Da wird er eben als der Rasende beschrieben. Und göttlicher Wahnsinn ist so das Kennzeichen für seine Verehrung. Es haben auch andere Götter immer wieder Anhänger, die den Wahnsinn verfolgen oder wo es mit seltsamen Dämpfen gearbeitet wird, wie zum Beispiel bei Apollon mit der Pythia in Delphi. die atmet ja auch Dämpfe ein und sagt dann, labert irgendwas Komisches vor sich hin und dann gibt es irgendwelche Priester, die das interpretieren.
Ja.
Aber für diese Raserei gibt es zwei Begriffe im Griechischen, die da ganz wichtig sind. Das ist die Ekstasis, mhm, unsere Ekstase davon kommt, und der Enthusiasmus.
Mhm. Ja.
Auch erklärend, wo der Begriff dann bei uns gelandet ist.
Ja.
Und die Ekstasis bedeutet das Heraustreten aus sich selbst.
Okay.
Und der Enthusiasmus bedeutet das Hineingehen des Gottes in den Menschen.
Ah, aha, Besessenheit des Gottes.
Ja, also man ist vom Gott besessen.
Ja.
So ein bisschen, was im Christentum ja natürlich auch mit dem Heiligen Geist ist.
Oh, das ist ungewöhnlich. Da, also unser Enthusiasmus hat jetzt nicht so viel mit Besessenheit, oder doch?
Es ist schon Begeisterung, ja, aber auch
eher intrinsisch und weniger...
Aber
es hat dich was überkommen,
hört, oder? Der Begriff Begeisterung,
mhm,
hat das ja auch schon drinnen.
Begeisterung. Ah.
Und da ist es halt der Heilige Geist.
Alles klar. Jetzt, da merkt man den Zusammenhang, ja?
Und es gibt auch immer wieder andere Verbindungen zwischen christlichen Vorstellungen, Jesus-Vorstellungen und dem Dionysos. Mhm. Es gibt zum Beispiel im Dionysos-Kult bei den Opfern die, ja, Variante, dass die Anhänger des Dionysos Fleisch essen als Fleisch des Gottes und Wein trinken als Blut des Gottes.
Tun sie?
Mhm.
Ah, oh, da kommt das Bild also.
Da kommt das Bild her.
Das gab es schon einmal.
Weil es gibt eine Form des Dionysos, das ist der Dionysos Zagreus.
Yeah.
Der hat ein bisschen einen anderen Entstehungsmythos. Da ist seine Mutter die Persephone, die Unterweltgöttin.
Ja. Yeah.
Der Vater ist aber auch der Zeus. Und da ist die Hera erfolgreich mit ihrem Verfolgen des kleinen Dionysos. Sie schickt die Titanen und die Titanen zerreißen den Dionysos.
Oh.
Das heißt, er stirbt. Er wird dann von Hermes oder Apoll, ich glaube, es ist Apoll, aufgesammelt, werden die Glieder. Zeus bestraft die Titanen und erschlägt sie mit dem Blitz. Und die Glieder des Dionysos werden in Delphi eingegraben und jedes Jahr wird seine Wiedergeburt gefeiert.
Ah.
Das heißt, er ist dann auch ein Gott, der stirbt und wiedergeboren wird.
Weil... So, und der Persephone, das ist sehr passend,
ja,
dass quasi das weitergedeicht wird ein bisschen.
Genau, und das hast du natürlich auch im christlichen...
Die Wiedergeburt, ja.
Ja.
Ach, spannend, also dass es die Geschichte auch schon in den Köpfen schon ein bisschen herumschwirrt.
Ja, Wiedergeburt ist etwas, was du in allen möglichen Religionen immer wieder findest, vor allem in den orientalischen.
Ja, stimmt.
Und was auch natürlich dazu führt, dass die eingeweihten Mysten, also die Anhänger des Mysterienkultes des Dionysos, natürlich auch gehofft haben, dass sie wiedergeboren werden.
Mhm, klar, ja.
Weshalb auch Dionysos-Darstellungen und alles aus seinem Umfeld extrem häufig im Totenkontext auftauchen. Und wir haben das auch schon bei diversen provinzialrömischen Sachen gesehen,
okay,
dass Mänaden und Satyren immer wieder gezeigt werden.
In der Hoffnung der
Wiedergeburt. Auf Sarkophagen in römischer Zeit werden Dionysos-Mythen immer wieder dargestellt. Also kommt sehr, sehr gerne vor. Es gibt ja aber auch Feste, die mit dem Dionysos und dem Theater zu tun haben.
Was gab es zuerst? Das Theater oder die Feste? Oder
Die Feste.
Okay.
Die Feste. Und definitiv zuerst die Feste. Zuerst einmal feiern und dann schauen wir, womit könnte man das dann weiterentwickeln, damit wir irgendwelche Fördermittel kriegen dafür.
Was ist das Programm genau?
Das Programm ist, es gibt... 5 Feste des Dionysos, die in Athen und Attika überliefert sind. 3 stehen mit dem Theater in Verbindung. Das sind die großen oder städtischen Dionysien, die kleinen oder ländlichen Dionysien und die Lenäen. Und dann gibt es noch die Oschophoria, das ist das Weinlesefest.
Ah.
Und die sogenannten Antisteria, das sind ein Festteil, der vor den großen Dionysien stattfindet.
Aha.
Der ist irgendwie so eine Einleitung dafür. Die großen Dionysien, die finden im Monat des Hirsches statt. Das ist die Zeit.
September?
Nein. Das ist die Zeit März bis Anfang April.
Ach so, ich habe an Wild gedacht.
Ja, ich weiß auch
nicht. Ein Wildgulasch oder so.
Ah, ja, für uns, keine Ahnung, warum das der Monat des Hirsches ist.
Mhm.
Da gibt es einerseits im Theater in Athen eine große Vollversammlung mit zahlreichen Gästen, wo auch unter anderem. Zu diesem Zeitpunkt müssen nämlich die Verbündeten der Athener ihre Tribute abliefern. Das heißt, die ganzen Tribute und Überschüsse werden auch in der Orchestra dargestellt und reingestellt.
Ah.
Also, so schaut's an, was wir jetzt da alles bekommen haben und wie super wir sind und wir zeigen das unseren Gästen. Aber es gibt dann natürlich auch Prozessionen, Tagesprozessionen, nächtliche Prozessionen. Mhm. Es gibt Opfer. Bei Dionysos opfert man Tiere, Stiere eher selten, eher so Kleinziegen und Schafe und Schweine. Was natürlich eines seiner Hauptopfer ist, sind die Libationen, die Weinspenden. Es gibt auch Honigspenden und es gibt diese Opferkuchen. Dann gibt es öffentliche Ausspeisungen. Das heißt, man muss davon ausgehen, es haben alle Leute, die in Athen waren, etwas zu essen bekommen. Also mehrere hunderttausend Leute. Und die mussten alle versorgt werden. Und die Viecher werden alle eigentlich dort in der Nähe des Heiligtums geschlachtet.
Ah.
Das muss ziemlich gestunken haben. Das muss ziemlich laut gewesen sein, weil natürlich die Opfertiere frisch geschlachtet werden.
Mhm.
Vielleicht für heutige Vegetarier nicht geeignet.
Definitiv nicht. Aber die alte Welt generell, glaube ich, nicht.
Nein. Vor allem als Vegetarier bist du, glaube ich, wirklich nicht allzu weit gekommen.
Nein. Naja, da weiß man zumindest, okay, die Festlichkeiten beginnen, weil man riecht und man hört's.
Bei diesen Festzügen in der Nacht gibt es übrigens auch die Überlieferungen, dass mit Musik das Ganze untermalt worden ist, mit Fackelzügen. Von den Musikinstrumenten her waren es hauptsächlich Blas- und Schlaginstrumente, also alles, also was Lärm
laut,
macht.
Einfach sehr laut und betrunken und vollgefressen.
Nichts soll man davon haben, ne? Bitte, dass man den Gott preist. Und bei der Prozession, bei der Hauptprozession, wird das Bildnis des Gottes in die Stadt gebracht. Das ist nämlich folgendermaßen, es ist der Dionysos Eleutherios, der aus Eleutherae stammt. Der ist Jahrzehnte davor das erste Mal sein Kultbild nach Athen gekommen. Und bei jedes Mal, bei den großen Dionysien, wird sein Kultbild zuerst aus der Stadt rausgebracht, damit es dann feierlich wieder in die Stadt einziehen kann.
Ah, und wieder.
Und dann wieder im nächsten Jahr dann wieder raus, übernachtet in einem kleinen Tempel in der Nähe und dann wird es wieder feierlich reinprozessiert, damit man ihn wieder willkommen heißen kann.
Mhm.
In dem Fall ist das Kultbild ein Pfahl mit der Maske des Gottes.
Ah ja.
Also nicht der große Marmorstatue, die gibt es natürlich auch.
Stell dir vor, du musst die um und umschleppen durch ganz Athen.
Und dann fällt sie da runter, na bitte.
Vielleicht ist sie runtergefallen und es ist nur der Kopf übrig geblieben. Wir nehmen nur eine Maske das nächste Mal.
Ist besser, ist leichter, ist leichter. Und wenn die Nase abbricht, na bitte.
Das hatten wir schon.
Diese Festzüge bei den großen Dionysien dauern 7 Tage an. Und man findet dabei auch natürlich sich im Theater wieder und dort gibt es dann die Aufführungen der Theaterveranstaltungen.
Mhm.
Und diese Aufführungen sind nicht irgendwelche Aufführungen, sondern das sind immer Wettkämpfe von verschiedenen Dramaturgen, die ihre Stücke zur Verfügung stellen oder für diese Wettkämpfe schreiben.
Starmania für
die Antike.
Für die Antike, ja.
Und die berühmtesten Tragödienschriftsteller aus der griechischen Zeit sind ja Aeschylus, Sophokles und Euripides.
Mhm.
Der berühmteste Komödienschriftsteller ist Aristophanes. Satyrspiele sind leider keine überliefert. Man weiß nur aus bildlichen Darstellungen und aus dem, was aus anderen Texten erhalten ist, dass es sehr zotige Aufführungen waren, mit sehr vielen zweideutigen Witzen.
Und je größer, desto besser.
Je größer, desto besser. Und
Kostüme waren
dementsprechend und das Publikum wurde auch einbezogen, weil das Publikum hatte ja den geilen Part, dass Wein ausgeschenkt worden ist.
Eh schon die ganze Zeit.
Die ganze Zeit. Die Aufführungen haben in der Früh begonnen. Und es sind immer 3 Stücke ernst, unter Anführungszeichen, und dann das Satyrspiel. Und das geht dann nochmal so den ganzen Tag hinweg.
Ja.
Und du kriegst immer wieder was zum Trinken. Die Schauspieler kriegen immer was zum Trinken. Dann gibt es so Knapperzeug, unter Anführungszeichen, zwischendrin.
Sehr gut.
Das heißt, du hast nicht wirklich eine Basis, aber du kriegst die ganze Zeit Wein.
Oh je.
Eh vermischter Wein, weil puren Wein trinkst du nicht. Purer Wein ist eine Droge und Droge im Griechischen heißt Pharmakon.
Na.
Ja. Die Griechen haben schon gewusst, der pure Wein ist ganz tödlich. Du trinkst ihn nur vermischt.
Sonst hast du all die Kopfschmerzen am nächsten Tag.
Haarweh, ja genau. Jede Menge Haarweh. Und natürlich, wenn das Satyrspiel das letzte ist, sind alle schon sehr angetrunken und dann lachen die ganze. Ist egal, was die auf der Bühne machen.
Ist es wurscht. Und wenn ein Phallus dabei ist, ist es noch witziger.
Aber das sind so die großen Dionysien, ne? Dann wird's wirklich, geht's lustig um. Die kleinen Dionysien sind im Monat Posideion, das ist Dezember bis Anfang Jänner. Da gibt's auch wieder so Prozessionen, allerdings der Hauptzug, der hauptsächliche Festzug ist, wieder mal, der Gott als Phallus. In dem Fall als Symbol für einen Fruchtbarkeitskult.
Mhm. Bei den Kleinen... Ja, eben so spät im Winter braucht man sowas schnell mal.
Ja, wobei, was jetzt mit Dezember bis Anfang Jänner, Griechenland, das ist vom Klima her jetzt nicht so unangenehm.
Okay.
Es werden phallische Gesänge aufgeführt. Ich frage mich immer, wie die klingen, aber... es werden Opfer vollbracht, es wird wieder viel Wein getrunken und man hat Weihgaben für Dionysos. Und es sind Sklaven zugelassen bei diesen Feiern. Das ist auch ganz wichtig.
Mhm.
Und ich habe dann nachgelesen, es gibt auch eine Beschäftigung, die kommt sehr gut an, das ist der sogenannte Askoliasmos. Das ist das Hüpfen auf einem aufgeblasenen und eingefetterten Schlauch und es ist besonders lustig, wenn man runterfällt.
Also sie hatten sogar eine Hüpfburg.
Oder was auch immer das ist.
Es klingt nach einer Hüpfburg.
Oder
heutzutage.
Oder Maibaum, raufkraxeln, der ist ja auch eingefettert.
Ach so, ja.
Ich weiß es nicht, also ich kann es mir...
So was sind... Also je doofer, desto besser.
Genau. Und Theatervorstellungen gab es natürlich auch.
Ah, natürlich, nebenbei, ja. Mhm.
Und diese Lenaie, die als letztes Theaterfest sind, die sind im sogenannten Hochzeitsmonat. Der Hochzeitsmonat ist nicht der Mai und auch nicht der August, sondern Jänner bis Anfang Februar.
Okay.
Das heißt, wir haben eigentlich vom Dezember bis Februar oder eigentlich sogar länger fast die dionysischen Feste durchgehend.
Und dann aber im März wieder?
Im März bis April, genau.
Also das halbe Jahr über.
Fast. Naja, dann bitte. Saufen geht immer.
Mhm.
Die sind benannt nach dem Ort, wo sie stattgefunden haben, nach dem Lenaion. Da weiß man nicht, wo das genau war in Athen. Das ist ein Heiligtum des Dionysos Lenaios. Keine Ahnung, wo das war. Es ist nicht dort, wo das andere Heiligtum ist, am Fuß der Akropolis, sondern irgendwo.
Okay.
Und es ist das Fest für den orgiastischen Gott Dionysos. Das heißt, es ist das Fest der Mänaden. Also auch wieder mit Festzug, mit Opfern, auch wieder mit Theateraufführungen, wobei hier vor allem die Komödien aufgeführt werden.
Ah, okay, das ist eher dafür. Ja, und ich schätze jetzt einmal, dass die ganzen Festel nicht dauernd nur auf den Straßen gefeiert worden sind.
Ja.
Ich weiß, dass es irgendwo auch Theatergebäude gab, schätze ich mal.
Mhm, genau.
Oder Ähnliches.
Genau.
Und ich schätze, in Athen gab es ein ganz besonderes auch.
Ja, in Athen gibt es auch noch immer das besondere Theater, das Dionysos-Theater, Südhang der Akropolis gelegen, eigentlich sehr schön zentral.
Mhm.
Und das liegt innerhalb des heiligen Bezirkes für den Dionysos, wo es auch noch zwei Tempel für ihn gibt und einen Altar. Und südwestlich des Theaters, das so in den Hang hineingebaut ist, in den Akropolishügel, liegt dann auch noch der ältere Tempel. Der ältere Tempel ist im 6. Jahrhundert vor, der jüngere wahrscheinlich aus dem 5., Mitte 5. oder Mitte 4. Jahrhundert vor.
Okay.
Das, was man heute sieht vom Dionysos-Theater, ist das Theater, das aus hellenistisch-römischer Zeit stammt. Allerdings nur einen Teil davon, weil es ist ungefähr nur mehr ein Drittel erhalten von den Sitzreihen von der KWA. Es ist aber so, dass das Theater das erste eben so im Anfang 5. Jahrhundert errichtet wird und bespielt wird bis in das 11. Jahrhundert nach, bis weit in byzantinische Zeit hinein. Das heißt, wir haben eigentlich 1600 Jahre andauernde Tradition an Aufführungen in diesem Theater.
Ist wohl gut ankommen.
Das ist voll gut ankommen, ist natürlich oft umgebaut worden, mehr Sitzreihen dazu, Bühne vergrößert, Zugänge geändert, aber...
Entertainment war da.
Komplett. Das Wichtige bei den griechischen Theatern ist ja, dass die immer unter freiem Himmel sind. Das ist etwas, was wir uns heute nicht vorstellen können.
Schwierig, da mit den Tickets.
Sowas wie die Tickets, das gibt es da eher nicht. Das ist da ist es eher die freie Weinvergabe und freie Knabberzeugvergabe.
Ah, ja.
Dass nicht jeder sie zwei Sachen holt, wo ihm nur eins zusteht.
Nein, wirklich?
Möglich.
Ach so, ja.
Oder es gibt die Hotdog-Händler, unter Anführungszeichen, die durchgehen.
Ja.
Ursprünglich sind die Theatervorführungen ja auf der Agora gewesen.
Mhm.
Und da hat es diese hölzernen Tribünen gegeben. Und diese hölzernen Tribünen... aus dem 6. Jahrhundert vor, die stürzten Anfang des 5. Jahrhunderts ein und dann hat man eben begonnen, dieses erste Theater, die erste Theateranlage am Fuß des Akropolishügels zu errichten.
Was vielleicht ein bisschen stabiler ist als drei Holzplanken.
Ja,
mhm.
Man hat aber zuerst einen kleinen Bereich unten gehabt, eine kleine Orchestra, also das ist ein Tanzplatz um den Altar des Dionysos herum. Ob rund oder eckig, da gehen die Meinungen auseinander.
Oh, das ist gar nicht so genau.
Das
ich habe es mir rund vorgestellt.
Weil es die späteren alle rund sind.
Genau.
Aber es könnte auch eckig gewesen sein.
Also.
Und die Kaviar, der Zuschauerraum, ist ursprünglich, sind die Leute nur im Hügel gesessen und man hat dann erst später diese Steinstufen hineingemacht.
Mhm.
Die Skene, das ist das, was das Bühnenbild ist,
ja,
ist ursprünglich ein Zelt gewesen.
Okay.
Und im Griechischen heißt anscheinend Skene heute noch Zelt.
Ist das wahr?
Mhm.
Okay, schau, ja. Na gut, wir haben das Orchester auch noch.
Wir haben das Orchester also, auch noch.
Ja.
Und in diesem Zelt haben sich die Schauspieler umgezogen, die neuen Masken, die neuen Kostüme ausgezogen und sind dann als neue Rollen rausgekommen.
Behind the scenes.
Behind the scenes, ja, allerdings halt ziemlich fast einsichtig für alle.
Ja.
Der Zuschauerraum, der eben so sich an die, eine runde Orchestra angepasst hat, also Zuschauerraum Kaviar oder Keulon im Griechischen, hat mit der Zeit die Form einer Muschel bekommen.
Cool.
Und man hat dann womöglich bei Theaterbauten, in Athen ist es super gegangen, diese Sitzreihen in den Hang hineingebaut.
Mhm.
Es gibt auch zum Beispiel das berühmteste griechische Theater, das noch erhalten ist, ist das von Epidauros.
Mhm.
Das ist nämlich noch sehr vollständig erhalten. Da kann man auch Aufführungen machen und sich
cool
anhören, wie das mit der Akustik funktioniert. Das geht beim Athener Theater nicht, weil dann nur die untersten Zuschauer, der unterste Zuschauerrang erhalten geblieben ist, die zwei oberen leider nicht. Man hat ursprünglich 78 Sitzreihen gehabt, eingeteilt in drei Ränge eben, die Ränge dann in einzelne Sektoren noch eingegliedert, also der unterste erhaltene Rang heute hat noch 13 Sektoren und davor gab es dann auch noch eine eigene Reihe für die Prominenz unter Anführungszeichen, das waren Marmorsitze, Marmorthrone, die extra auch noch nummeriert bzw. mit Namen versehen waren. Und im Zentrum saß der reliefverzierte Thron für den Dionysos-Priester.
Nein.
Bester Platz.
In
der ersten Reihe fußfrei.
Also wir haben einen VIP-Bereich mit Zahlen und sogar manchmal mit den Namen.
Mhm.
Dann bist du ein VIP.
Komplett.
Wow.
Und
okay,
was glaubst du, wie viele Zuschauer gingen da rein ursprünglich?
Oh Gott, ich will das raten mit den Zahlen. Okay, was hast du gesagt? 7 Reihen?
78 Sitzreihen.
Achso, Sitzreihen, klar. Mhm. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel.
Vor allem, es wird nach oben, werden die Sitzreihen ja immer breiter, weil es ja so muschelförmig auseinander geht.
10.000.
Nicht schlecht, 17.000.
Schau.
Ja, also.
Das sind viele Leute. Ich meine, es gab auch viele Athener, schätze ich. Die wollten da alle dabei sein.
Ja. Ja,
also
schon.
Mhm.
Schon. Beziehungsweise wenn auch Gäste da waren, hat man die natürlich auch mit ins Theater geführt.
Ja.
Und man
wollte
halt den neuen Sophokles oder so sehen.
Sowieso, weil der kennt Grinnen bei der Competition.
Mm.
Und dann hat man ihn gesehen.
Mm.
Kann drüber lästern.
Und kann wieder über das neue Stück, des über Ödipus reden.
Na, ja,
super.
So wie über die neue Netflix-Serie, der dann halt über den neuen, das neue Stück gewonnen hat.
Genau.
Großartig. Da ging's ab und drunter und drüber. Und verkehrt und sowieso in alle Richtungen.
Und laut.
Und laut vor allem. Das waren 7 Tage laut. Wow, okay. Ja, ich weiß nicht. Uns fehlen die Festivals vielleicht ein bisschen, aber würde mir das definitiv gerne anschauen, sowas.
Mhm.
Wäre sicher witzig gewesen.
Oh ja, oh ja. Da müsstest du noch ein bisschen Altgriechisch lernen.
Ja, als Touristin fügt man sich schon irgendwie. Die Snacks und der Wein gehen immer. Und dann redet man schon Altgriechisch irgendwie am Ende.
Und nicht vergessen, dass du für Bejahen Kopf schütteln musst.
Oh je.
Ja, genau.
Ja, das wird schon mal schief gehen, alles miteinander. Auf jeden Fall danke für die Infos. Das war faszinierend und das war echt lustig. Falls irgendwer da draußen noch irgendeinen Kommentar dazu hat oder eine Frage oder einfach ein Lob. Wir nehmen auch Lob, Lorbeer und so.
Und Wein.
Und Wein. Und nein, was war es bei ihm?
Efeukranz.
Ein Efeukranz, dann bitte zukommen lassen. überall unter Artefakte erzählen. Und E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@gmx.at.
Und hören können Sie uns auf Spotify, dieser TuneIn, Google Podcast, Player FM, podcast.de und ein paar anderen die ich mir nie merken werde, Castbox etc., man möge mir verzeihen, überall. Aber die Leute, die uns dort hören, hören uns eh über dort.
Über dort, überall.
Genau.
Sehr schön. Cheers!
Ciao!